Wir haben einen neuen Wirtschaftspodcast bei Deutschlandfunk Nova.
Und da mussten wir einfach ein bisschen die Korken knallen lassen.
Weil so ein Podcast startet, beziehungsweise launcht man ja jetzt auch nicht alle Tage.
Stimmt. Und das wollen wir feiern.
So ein bisschen Premiere hier.
Wir freuen uns total, dass ihr heute schon mit dabei seid in dieser allerersten Folge. Schön, dass ihr mit reinhört.
Hier bei What the Wirtschaft dreht sich alles um
Wirtschaft.
Und Finanzen, genau. Wir schauen drauf, was in der Wirtschafts- und Finanzwelt so abgeht, auf die Stories, wo wir, aber wahrscheinlich auch ihr euch irgendwo fragt, hä, what the fuck ist jetzt eigentlich schon wieder los? Dafür fangen wir oft ganz klein an, also zum Beispiel den ganz alltäglichen Dingen, wie unserer Sektflasche hier.
Und schauen dann drauf, was uns das am Ende über die gesamte große Wirtschaftswelt verrät.
Wir, das sind übrigens nicht nur Anka und ich, Gregor, sondern auch Bo und Markus. Die hört ihr dann in der zweiten Folge.
Aber jetzt geht's erstmal los mit der ersten Folge. Viel Spaß.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Mit Ann-Kathrin Beck und Gregor Lischka.
Und darauf stoßen wir heute an. Und das hat auch tatsächlich sehr inhaltliche Gründe. Schaumwein, Sekt, Champagner, wie auch immer man es bezeichnen will, ob alkoholfrei oder nicht, schmeckt nämlich nicht nur gut, er hat auch tatsächlich mit unserer Folge zu tun.
Denn er sorgt auch für eine Menge Umsatz bei den großen Luxuskonzernen wie zum Beispiel LVMH, Gregor, hast du vielleicht schon mal gehört?
Die mit Moët, Dom Pérignon, den gehört
ja,
so die
daran
halbe.
Denkst du. Ich denke da eher an teure Handtaschen und an Modeindustrie, an Haute Couture, Parfums, also alles Teil einer großen, gigantischen Geldmaschine.
Und wenn ihr jetzt denkt, oh Gott, Luxus, Mode, da habe ich ja gar nichts mit zu tun. So ging es mir am Anfang auch. Aber es ist nicht nur ein bisschen Nische, diese Luxusbranche. Nicht nur eine Nische für ein paar extravagante Menschen. Und das wird an folgender Zahl deutlich. 44 wäre die gesamte Luxusbranche nämlich ein Land. Nennen wir es mal, Anka, Gucciland?
Ja, ich überlege, ich finde Pradistan nicht schlecht.
Pradistan.
Oder St. Laurent von Yves Saint Laurent, was hältst du davon?
Ich überlege gerade Balenciaga Hamas. Aber ich fand, wir können das mischen.
Einigen wir uns auf
Gucci-Stan. Gucci-Stan, genau. Dann wäre Gucci-Stan, dieses imaginierte Land, mit einer jährlichen Wirtschaftsleistung bzw. einem Umsatz von schätzungsweise 345 Milliarden Euro einfach die 44. größte Volkswirtschaft der Erde und liegt damit sogar ganz knapp hinter zum Beispiel Pakistan. Und das ist immerhin ein Land mit fast 250 Millionen Einwohnern. Und wir fragen uns da, what the fuck? Warum hat die Luxusbranche so ein riesiges wirtschaftliches Gewicht?
Und um zu verstehen, wie die Luxusbranche funktioniert, reisen wir jetzt einmal ins Herz von Gucci-Stan, in dieses Land des Luxus und besuchen da die Pariser Fashion Week.
Da, wo die Models mit ernstem Blick über die Laufstege schlendern und die wichtigen Menschen mit extravaganten Hüten an den Seiten sitzen und das Licht schummert und die Musik dröhnt.
Im Grunde hört man die ganze Zeit nur das Klackern von den Fotoapparaten.
Genau, klack, 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 klack.
Genau. Und wir sind natürlich jetzt nicht wirklich in Paris, muss man dazu sagen, fairerweise. Aber wir denken uns da jetzt zumindest mal imaginär, mental rein. Und by the way, die findet ja gerade wirklich auch in Paris statt. Januar 2024, das ist die Zeit für die Pariser Fashion Week.
Und wir finden heraus, warum diese Haute Couture, die da gerade vorgestellt wird, eigentlich kaum jemand kauft, aber die Luxuskonzerne damit trotzdem unfassbar viel Geld verdienen.
Gregor, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe da regelmäßig auf Social Media Fotos von diesen Outfits, die da auf der Pariser Fashion Week präsentiert werden. Man spricht ja von Haute Couture und ich habe dir da mal Fotos mitgebracht. Schau sie dir mal an. Ich habe mir gestern extra eine Vogue besorgt.
Vogue. Ich sehe es. Eine schöne Magazinseite, die du mir hingelegt hast.
Genau, extra Bilder ausgeschnitten. Was sagst du denn dazu?
Ja, ich bin ein bisschen baff. Du hast hier ein Bild oder ich habe jetzt ein Bild von mir liegen. Das ist eine Art Mutter Teresa Gucci-Style?
Ja, sozusagen.
Also, ich weiß nicht, ob es von Gucci ist oder ob die überhaupt Haute Couture machen, aber also hier ist eine Frau, die hat ja so eine Art Nonnen-Outfit, aber in ganz weitem Schnitt, als wäre es so extra large fit. einen goldenen Apfel in der Hand, also nicht unbedingt alltagstauglich der Look. Hier noch eine Frau mit ganz fein gesticktem goldenen Schleier. Ich denke, auch das werden die wenigsten einfach mal so irgendwo tragen. Ich könnte es mir noch nicht mal auf irgendwelchen Empfängen vorstellen. Das ist so
abgespaced. Du zumindest nicht.
Ich nicht, nee. Und hier habe ich ein Foto. Das erinnert mich so ein bisschen an den Vogel von der Sesamstraße. Kennst du den? Den großen gelben Vogel? Bibo?
Ja, wer kennt ihn nicht?
Ja, so sieht das Model hier auch ein bisschen aus.
Also es wäre nichts für dich?
Ich verstehe es. Ich bin da nicht so ganz drin, sagen wir es mal so. Also es ist sehr abgespaced. Haute Couture kennt wahrscheinlich jeder den Moment, dass man sich fragt, wer soll das überhaupt tragen?
Wie zur Hölle können die Unternehmen mit so ein bisschen Tüll oder mit Nonnen-Outfits so viel Geld verdienen? Und das tun sie ja scheinbar.
Wir erinnern uns da an die Zahl 44. Gurdschistan, unser Land der Luxusbranche, wäre ja einfach die, in diesem Gedankenexperiment,
größte Volkswirtschaft der Erde. 44 größte Volkswirtschaft.
Die 44 größte. So weit sind wir noch nicht.
Und weil wir uns das fragen, wie das sein kann, dass Luxusfirmen damit so viel Geld verdienen, haben wir unseren Chefreporter persönlich, Herrn Lischka, für Mode und Luxus mal auf die Reise geschickt.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Du siehst es mir anhand meines bescheidenen Looks vielleicht an. Ich habe jetzt nicht so wirklich eine Ahnung von der Modeindustrie. Aber Karl Tillissen hat die. Der ist Betriebswirt, hatte mal eine eigene Modemarke und ist jetzt Geschäftsführer des Deutschen Modeinstituts. Es ist im Prinzip so eine Art Trendagentur, die für ihre Kunden, Unternehmen und so weiter Analysen zu Entwicklungen in der Mode anfertigen. Und mit dem habe ich mich unterhalten. Und Leute wie der gucken bei diesen Haute Couture-Shows natürlich auch besonders hin.
Also die Haute Couture-Schauen als auch die Designer-Schauen an sich sind international Avantgarde, sodass man davon ausgehen kann, dass das, was dort gezeigt wird, mit etwas Verzögerung im Mainstream ankommen würde.
Also diese Modeshows, also sei das jetzt die Haute Couture mit diesen tendenziell sehr abgespaceden Outfits oder auch die sogenannten Prêt-à-porter-Schauen, die sind nicht ganz so abgespaced, aber auch sehr designermäßig, wo die Kleidung eventuell auch mal in Serie geht, aber häufig auch nicht. Von diesen Shows geht so eine Art Signalwirkung aus.
Okay, Signalwirkung heißt in dem Fall, das ist so eine Art Inspiration auch für andere Marken.
Auch für andere Marken, klar. Also das, was da gerade in Paris an der Spitze der Modeindustrie passiert, die Farben, die da getragen werden, die Schnitte, das dient als Inspiration dann auch für andere und kommt auch in den Mainstream-Marken an, also bei H&M und so weiter zum Beispiel. Das heißt, ein Hauch von Haute Couture weht vielleicht auch durch deinen Kleiderschrank, lieber Anka.
Das wusste ich auch schon vorher.
Nee. Ist mir noch nicht aufgefallen bei dir. Also bei mir auf jeden Fall nicht.
Danke. Da muss ich nochmal nachschauen, Gregor, jetzt wo du sagst, ob der wirklich so nach Haute Couture aussieht. Aber jetzt sind wir ja kein Mode-Podcast, sondern ein Wirtschaftspodcast. Und da stellen wir uns jetzt ja die Frage, warum macht zum Beispiel ein Unternehmen wie Louis Vuitton das? Was bringt es denen, wenn sich jetzt zum Beispiel H&M oder Zara letztendlich die Mode abschaut?
Auf diesen Haute Couture-Shows. Ja, das stimmt. Das klingt auf den ersten Blick ein bisschen paradox. Also diese Haute Couture der Luxushäuser, die Kreationen da sind natürlich unfassbar teuer in der Herstellung. Also man sieht es ja auch an den Bildern, die du hier hattest, Stichwort Bibo-Look von der Sesamstraße oder auch Mutter Teresa Gucci-Style. Das ist ja feinstes Handwerk.
Ja, das ist feinstes Handwerk. Such nochmal dieses eine Foto raus mit diesen ganz kleinen, zarten Stoffen
mit
in Weiß. Genau, zeig nochmal. Richtig. Und da sieht man, und ich habe das auch mal gelesen, dass für solche Kleider teilweise Schneider oder Schneiderinnen bis zu 50 Wochen dran sitzen, um diese Kleider letztendlich fertig zu bekommen. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Kleider allein in der Herstellung, in der Produktion sehr, sehr teuer sind.
Ja, es ist ja ein ganzes Jahr. Wenn da jemand ein ganzes Jahr am Schneidern ist, dann kostet so ein Kleid auch schnell mal mehrere 10.000, vielleicht auch mal 100.000 Euro, nur in der Herstellung dieses Unternehmen. Und laut unserem Modeexperten Karl Tillissen verkaufen die Unternehmen sowas dann auch noch vergleichsweise selten. Mhm. Also auf diesen Shows wie in Paris wird ein riesen Aufwand gemacht, der sich aber finanziell für die meisten Luxushäuser oft gar nicht lohnt, weil diese Kleidungsstücke nur Prototypen sind oder fast schon Kunstwerke, die auch gar nicht letztendlich immer verkauft werden.
Das heißt aber nicht, dass die Unternehmen, die diese Prototypen gemacht haben und diese Schauen veranstaltet haben, dann das für sich als Fehler verbuchen, sondern zum Teil ist das eben auch mit von vornherein so geplant.
Okay, das heißt, diese Mode wird auf den Laufstegen präsentiert, aber am Ende nicht wirklich verkauft. Klingt aber so, als würden die Unternehmen sogar absichtlich schlecht wirtschaften, aber das macht ja überhaupt keinen Sinn.
Ja. Und jetzt wird es ein bisschen esoterisch. Also in Gucci-Stan weht ein Hauch von Esoterik und religiösem Kult, wenn man so möchte. Es geht für diese Luxusunternehmen mit diesen Schauen darum, den Zauber, die Magic, die ihre Marken umweht, am Leben zu halten. Also den Markenmythos sozusagen zu stärken, um dann in anderen Bereichen, dank dieses Mythoses und des Images, das von dieser Marke ausgeht, das Geld zu machen.
Also im Prinzip wirklich alles fürs Image, kann man sagen.
Primär. Also es gibt natürlich auch Ausnahmen, manche verdienen damit auch Geld, aber die richtigen Umsatz- und Gewinnbringer bei den Luxusunternehmen, das sind meistens andere Segmente. Das Parfum, das sich seit 20 Jahren verkauft, die Handtasche, Klassiker, die man schon seit 50 Jahren im Angebot hat. Da sind die Margen, die die Unternehmen erzielen, auch extrem hoch.
Also Marge, das ist ja die Gewinnspanne bei einem Produkt, also das, was letztendlich bei den Unternehmen hängen bleibt.
Ja, mehr oder weniger. Und das ist gerade in der Luxusbranche meistens richtig sehr viel.
Ja.
Also nehmen wir mal so eine richtig edle Handtasche. Du kanntest sie.
Die Birkin Bag zum Beispiel von Hermes.
Mir war sie kein
du
Begriff.
Du kanntest sie nicht.
Ich weiß jetzt nur, dass sie unfassbar viel Geld kostet. 8.000 bis 100.000 Euro, manchmal sogar mehr, können Unternehmen und Händler verlangen. Die kostet aber laut einem Branchenspezialisten in der Herstellung das Unternehmen nur so 800 Euro.
Ja,
also das ist das Zehnfache.
Es ist gigantisch.
Das Hundertfache des Preises, den sie dann noch erzielen am Ende.
Gigantisch, wenn man bedenkt, dass diese Birkin Bag ja nur ein Beispiel ist. Es gibt ganz, ganz viele richtig teure Modemarken oder Handtaschenmodelle und oft werden sie noch wertvoller, noch teurer, wenn Promis, irgendwelche Stars diese Taschen getragen haben.
Ich sehe schon, du bist ja eigentlich unser
Voll
Modell.
Im Game.
Voll im Game. Genau. Und Karl Tillesen, unser Modeexperte, fasst den Unterschied zwischen dieser sehr abgespaceden Haute Couture, die kaum jemand trägt, und genau diesen wahnsinnigen Kassenschlagern wie folgt zusammen.
Das Ganze ist dann oft trotzdem nicht rentabel. Also da gibt es zwar ein Geschäftsmodell, aber das ein Geschäftsmodell, was nicht rentabel ist. Und das rentable Geschäftsmodell ist dann das Geschäft mit den Sonnenbrillen, mit den Handtaschen, mit den Parfums, mit den Lippenstiften und all diesen Dingen.
So, warum also nicht einfach auf genau diese Cash-Cows fokussieren?
Trotzdem würde das eine nicht ohne das andere funktionieren. Also ihr könnt natürlich so super schlau hingehen und sagen, dann lassen wir doch das mit der Prêt-à-porter und sparen uns die ganzen Kosten und machen nur die Lippenstifte. Aber das würde eben nicht funktionieren. Also diese Investition braucht es eben dann tatsächlich, um Marken lebendig und spannend und begehrenswert zu halten.
Das ist also so eine Art BWL Yin und Yang. Dieses unfassbar teure, letztendlich unrentable Geschäft mit ausgefallener Haute Couture, wie zum Beispiel auf der Paris Fashion Week, auf der einen Seite und dieses wahnsinnig rentable Geschäft mit so Klassikern wie Lippenstiften, Parfum und so weiter, auf der anderen Seite, das sind nicht zwei Pole im Geschäftsmodell der Luxusunternehmen, die konträr zueinander sind, wo das eine unrentabel ist und das andere nicht. Nein, diese beiden Pole sind aufeinander angewiesen. Sie ergänzen sich.
Das klingt mittlerweile schon sehr esoterisch, aber wir sind ja jetzt wirklich
ganz
ein Stückchen entspannter,
ja,
weil wir verstanden haben, womit diese Luxusunternehmen überhaupt ihr Geld verdienen. Mit Produkten, die oft eine sehr hohe Marge haben, wobei man da natürlich sagen muss, dass letztendlich die Kunden extrem dafür draufzahlen. So sehr, dass die Unternehmen in dem Geschäft so viel Geld verdienen, dass die Wirtschaftsleistung von zum Beispiel unserem Gucci-Stan, die von einem ganzen Land wie zum Beispiel Kolumbien am Ende übersteigt.
Da ist die Frage natürlich, oder das fragt man sich ja wahrscheinlich auch als jemand, der sich null aus so fancy Sachen macht, beziehungsweise, ja genau, gerade dann, wenn man sich wenig aus so Luxus macht, fragt man sich wahrscheinlich, warum kaufen die Leute diese Luxusprodukte denn dann überhaupt, wenn man ja auch fast schon ein bisschen ahnt, dass extrem viel Geld, was man da bezahlt, einfach in die Tasche von den Unternehmen fließt, in deren Margen, die die erzielen.
Ja, es ist total verrückt und ich habe da mal recherchiert und bin auf den sogenannten Veblen-Effekt gestoßen. Das ist ein Phänomen oder das ist dieser Effekt beschreibt das Phänomen, dass manche Menschen bestimmte Produkte gerade dann kaufen, weil sie besonders teuer sind.
Okay, warte. Muss ich einmal verstehen. Der normale Preismechanismus ist ja eigentlich, je teurer etwas ist, desto eher kaufe ich es nicht. Dieser normale Preismechanismus gilt aber im Gucci-Stan, im Land of Luxury nicht.
Da gibt es den nicht, weil beim Veblen-Effekt ist es im Grunde genau umgekehrt. Also für manche Menschen, für manche Kunden wird ein Produkt wirklich erst dann interessant, wenn sie dafür richtig tief in die Tasche greifen müssen, richtig viel Geld ausgeben müssen. Also man kauft quasi ein Produkt nicht obwohl, sondern gerade weil es teuer ist.
Das klingt nach einem klugen Geschäftsmodell. Ich musste da so ein bisschen an meinen fast schon Guilty Pleasure denken, was ich mir vor dieser Podcast-Episode gedacht habe, wäre witzig, das zu kaufen. Es war so ein Impulskaufmoment. Es gibt einen Schuh von Gucci, den Gucci Virtual Sneaker. Den kann man sich kaufen, nur tragen kann man ihn nicht.
Also
der existiert nur digital.
Nicht an deinen Füßen zumindest.
Nein, du kannst dann ein Selfie quasi mit diesem Schuh machen. Also du hast dir den gekauft, digital. Kannst dann.
Für wie viel Geld?
Es ist nicht absurd teuer. Es sind irgendwie so 15 bis 25 Dollar oder was. Ja, aber wenn man dann drüber überlegt, das Unternehmen stellt diesen Dienst zur Verfügung, die haben wahrscheinlich kaum Kosten dafür, dass diese App existiert, aber verlangen halt irgendwie 15 Dollar für ein Foto. Also wenn ich das gemacht hätte, hätte ich halt einfach Geld für ein Produkt ausgegeben, von dem ich eigentlich gar nichts habe, einfach nur, weil ich damit irgendwie was repräsentieren möchte.
Ja, und so ist es manchmal eben auch bei der sehr, sehr teuren Mode oder Haute Couture, über die wir eben schon gesprochen haben. Dabei ist das gar nicht so ein dämliches oder dummes Verhalten.
Und ich will auch dazu sagen, ich hätte es dann nämlich nicht gemacht mit dem Gucci-Sneaker.
Hättest du nicht? Nein, natürlich hättest du es nicht gemacht. Aber es ist sogar ein relativ normales Verhalten.
Was das bestimmt, nicht das mit dem Gucci-Sneaker.
Das nicht, aber dass man bereit ist, für etwas besonders viel Geld auszugeben. Das hat vielleicht jeder schon mal bei sich irgendwie bemerkt und entdeckt. Bei Sneakern, Schmuck oder auch Make-up, da gibt es auch ziemlich teure Produkte. Und manchmal will man einfach ein Produkt haben, das einem mehr Prestige und Anerkennung verspricht. Und da ist für viele Leute eben ein höherer Preis auch angemessen.
Also, dass ich mir zum Beispiel den Markensneaker kaufe oder die Markenkleidung, auch wenn ich eigentlich weiß, na gut, am Ende kommen die vielleicht aus derselben Fabrik
und
sehen auch gleich aus.
Richtig, aber man will einfach etwas haben, das einen zu etwas Besonderem macht. Man spricht ja auch vom Geltungskonsum und das machen sich die Unternehmen natürlich zunutze.
Also, warte Anka, du kriegst auch noch was.
Danke.
So, nicht nur bei uns im Studio, anlässlich unseres Podcast-Starts, auch in Gucci-Stan herrscht Sektstimmung. Und einen wichtigen Aspekt haben wir, oder zumindest sehr interessanten Aspekt, haben wir bisher noch ausgelassen. Das berühmte BIP, also Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, das wäre in Gucci-Stan wahrscheinlich astronomisch hoch.
Denn in Gucci-Stan, da geht es, sagen wir mal, schon sehr hierarchisch zu. Dior, Louis Vuitton, Moët, Dom Perignon und auch Uhrenmarken gehören am Ende alle zu einem Unternehmen und zwar zu LVMH.
In der Branche ist es, glaube ich, sogar so, dass jeder fünfte Euro, der mit Luxus verdient wird, am Ende in die Tasche oder in die Kasse von LVMH einwandert. Ob jetzt Euro oder Dollar, I don't know. Aber das ist so die Größenordnung. Das gleiche bei Balenciaga, Gucci, Yves Saint Laurent. Die gehören alle am Ende zu einem Luxusunternehmen, nämlich Kering. Also die Luxusbranche ist sehr konzentriert auf ein paar wenige große Konzerne.
Und so ist es bei den Eigentümern von LVMH oder Kering am Ende ja auch. Das sind sehr wenige Menschen oder Familien. Zum Beispiel die Familie Arnault, eine französische Familie. Die kontrolliert bei LVMH knapp die Hälfte der Anteile. Und bei Kering ist es die Familie Pinault, auch eine französische Familie. Und die hält auch über 50% der Anteile an dem Unternehmen.
Ich glaube, bei der Familie Arnault ist es sogar so, dass es einer der drittreichsten Menschen oder so. Also ja. Wahnsinn.
Also sie sind sozusagen die inoffiziellen Herrscher von Gucci-Stan. Gerade das Geschäft mit dem Luxus macht also wirklich nur wenige Menschen sehr, sehr reich.
Und diesen Erfolg haben die Luxusunternehmen auch ihrer Strategie zu verdanken. Haute Couture, extravagante Designer und Models, wie beispielsweise auf unserer Fashion Week in Paris, die wir besucht haben. All das kreiert eine Faszination, eine Magie, Magic rund um diese Marken.
Und deren Produkte am Ende unglaubliche Margen abwerfen. Und das und diese Bereitschaft einiger Menschen für Luxus viel Geld auszugeben, gerade eben weil der Preis hoch ist, Gregor,
Stichwort,
das denken wir da
Veblen-Effekt.
An den Veblen-Effekt, genau, das macht die Luxusindustrie zu einer der profitabelsten Wirtschaftsbranchen überhaupt.
So.
Ja, also sagen wir mal.
Ich weiß nicht, ob wir das machen können. Wir wollen ja auch ein bisschen kritischer Podcast sein. Können wir jetzt auf Gucci-Stan anstoßen? Wir machen es einfach mal. Es ist eine interessante Branche. Und wenn ihr unseren Podcast heute auch interessant fandet, dann könnt ihr den direkt mal abonnieren. Das hilft auch anderen, What the Wirtschaft zu finden.
Und ihr könnt uns gerne auch euer Feedback schreiben.
Vielleicht habt ihr auch mal einen Gucci-Sneaker, ja, nur im digitalen.
Vielleicht an whatthewirtschaft@deutschlandfunknova.de. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Nova.